philosophische Hochzeit, genau.
Genau, das wäre doch die eigentliche Aufgabe. Wenn es überhaupt noch als Aufgabe zu beschreiben wäre. Und damit meine ich, dir geht es wahrscheinlich genauso. Es ist ja dann nicht irgendwie das Ziel in so einer Situation, du bist auf einer Hochzeit, feierst, dir begegnet ein Ornithologe aus dem Gebüsch, ja, der dann wirklich fasziniert ist und eine Nachtigall sucht, ja, und sie gehört hat und dann ihr auf der Spur war und sie dann ausfindig gemacht hat, indem du so eine gewisse Form von Befriedigung ansehen kannst. Ist ja wohl nicht die Aufgabe, dem jetzt so methodologisch korrekt irgendwie ein Problem
Nee,
auseinanderzunehmen.
genau gar
Darum geht es
nicht.
gar nicht, sondern die Fragen, die du stellst, sind von einer Form von Neugierde getragen, die aber auch gleichzeitig eine Zuneigung ist. Weil da etwas ist, was sich zeigt, was unerwartet ist, was auch sehr schön ist, sehr behutsam. Du musst dir vorstellen, du kommst aus so einem Hochzeitstrubel und dann gehst du die Straße entlang, machst dir ein paar Gedanken, die Sonne ist schon untergegangen, sie hat den ganzen Tag wunderbar geschienen und auch beim Untergang hat sie alles in goldenes Licht getaucht. Und irgendwie musst du dich aus dem Trubel mal rausnehmen, musst auf dich selber irgendwie zurückkommen, weil vieles auch eine Art Spiegel ist deiner eigenen Befindlichkeit. Ja? Also das heißt, du siehst dich da bis jetzt nicht als Paar auf der Hochzeit, sondern du bist da halt eben alleine hingefahren und schaust Freunden dabei zu, wie sie ja, ihr Lebensglück besügeln oder ihr Pech, ja, je nachdem, was das Schicksal so bereithält. Jedenfalls bist du da unterwegs und du hast plötzlich die Sterne über dir, ja. Und das sind wunderbare Klischees, aber die interessieren dich dann und ich weiß auch schon, als Klischees wahrgenommen wird. Gott, wie oft habe ich die Sterne gesehen und wie oft kann ich mir sagen, wie schön das ist und so. Und dann gehst du so zurück und dann entsteht einfach so ein sokratischer Dialog aus dem Nichts. Ja? Kommt einfach irgendjemand mit irgendeiner Vorliebe, die er ganz zögerlich preisgibt, um dann aber mit voller Werf und auch mit Pathos mit dir ins Gespräch zu gehen. Ja? Und es wäre ja total menschenfeindlich, wenn man das jetzt quasi in ein logisches Problem transformieren würde oder so. Und trotzdem werden da Dinge thematisiert, die, wenn du willst, auch diese Wendung noch zuließen. Aber das würde man dann gemeinsam machen, ja? Wenn man daraus gemeinsam was ableiten würde. Ja? Und deswegen hast du vollkommen recht, dass das schon eine Maieutik ist, die aber jetzt nicht darum geht, quasi das Logistikon irgendwie herauszupopeln, sondern, oder zu Wort kommen zu lassen. Sondern in diesen Momenten jemanden zu sehen, gesehen zu werden und etwas gezeigt zu bekommen und dabei selber nochmal einen Aspekt aufzumachen und zu
Und
zeigen.
ich vermute, dass das sozusagen das Philosophische daran oder das, was uns als Philosophen und Philosophinnen vielleicht dafür disponiert, auch ist, dass wir über so viele Themen schon geredet haben und vielleicht auch, ja, wie man sagen, die Selbstverständlichkeiten so gefressen haben, worüber man so zu reden hat. Also ich mag es viel lieber, mit irgendjemandem über irgendwas zu reden, was die Person gerade total fasziniert, einfach der Faszination wegen. Also ob das jetzt Nachtigallen oder Briefmarken oder obskure, dystopische Science-Fiction-Universen sind, ist ja egal. Die Faszination ist irgendwie wichtig. Und dann zu sagen, ja gut, wir sind zwar auf einer Hochzeit, aber man muss ja jetzt nicht über das reden, worüber man so redet, ne? Oder dass man sagt, ich identifiziere mich hauptsächlich über meinen Beruf und dann bin ich irgendwie ein Business-Typ. Also muss ich immer mit allen über Business reden, weil ich auch viele Leute kenne, die sich auch als Business-Typen definieren. Und weil wir als Business-Typen mit anderen Business-Typen über Business reden, muss ich jetzt die ganze Zeit über Business reden. Aber eigentlich interessiert mich der Goethe-Schiller-Briefwechsel. Den finde ich irgendwie faszinierend und heute vor so und so vielen Jahren schreibt er das an den. Und darüber will ich viel lieber reden. Wenn ich mit so jemandem dann konfrontiert bin, dann zwinge ich den doch nicht in sein Business rein, sondern versuche dann das nicht Selbstverständliche, sondern das Authentische irgendwie offen zu legen. Und zwar aus reinem Egoismus, weil es mich mehr interessiert. Und dieser Egoismus, dieser Interessens- oder Neugier- oder erotische, also im Sinne des thematischen erotische, oder auch das Modus, dass man irgendwie ein Eros, eine Begierde hat in Bezug auf ein Thema, steckt halt die Leute dann irgendwie auch an. Weil geht uns ja auch so. Wir reden ja auch gerne über das, was uns fasziniert und vielleicht weniger über das, von dem man irgendwie erwartet, dass man drüber redet. Wobei Philosophie vielleicht auch den Vorteil hat, dass sie thematisch einfach nicht festgelegt ist, sondern von uns wird ja eher erwartet, dass wir sprechen.
Aber auch in diesem Sinne sprechen lassen und sehen können und zu zeigen geben. An der Stelle würde ich sagen, das war das Schöne irgendwie, dass da aus dem Nichts vollkommen unvermutet und auch, wie soll ich sagen, unbefangen von irgendwelcher Gelehrsamkeit da vorgestoßen wurde, irgendwie zu Phänomenen, die in der, wie soll ich sagen, in unvermittelt in die schönste Poesie übergehen, da wo einfach nur ein Wort über sie verloren wird. Ja? Wo du wirklich merkst, wo die Person in den Modus kommt, zu fokussieren auf das, was für sie jetzt die Faszination ausmacht. Und dann nicht sich Argumente zurechtlegt, Propositionen festnagelt, sondern einer Idee nachspricht. Ja? Sozusagen auf die Fährte kommen will. Und dabei dann, ohne es zu merken, in wunderbare Wendungen kommt, die nicht einfach nur Ornament ist oder Mente sind für irgendeine Idee, sondern das sind die Spuren, ja, die diese Ideen quasi in ihm selber hinterlassen haben und die er nochmal abschreitet. Und das war wirklich sehr schön, weil ich war in diesem Moment wirklich dann auch auf Greta. Ich habe ihn gesehen, wie er in diese, hat mir dann erzählt, wie er so in eine Schlucht steigen musste, um diesen besonderen, wirklich massiv blauen Vogel, der eigentlich nur so, also mystisch blau war, ja, ausfindig zu machen, wenn nur an ganz wenigen Orten anzutreffen ist. Und er meinte, er war stundenlang unterwegs, ja. Und in diesen Stunden, klar, läuft er da rum, ärgert sich über spitze Steine, auf die er tritt oder so, aber er ist auch in so einer bebenden Vorahnung, ja, dass er ihn da finden könnte, diesen Vogel, den er jetzt schon seit eh und je irgendwie in seiner Seele mit sich trägt, ja. Und der dann da ist, den er dann hört und dem er dann in gewissem Sinne nachsteigt, ja. Das hat natürlich auch direkt was Erotisches und so, aber das ist dabei gar nicht so überspielend in das, was weiß ich, sexuell oder so, ja, sondern ist ein ganz interessantes Verhältnis von Attraktivität, das ihn in diesem Moment leitet und das in diesem Gespräch dich mit verführt. Ja, das dich also in diesem Sinne da abholt und dich bewegt. Und dann war es tatsächlich von dem Gehalt her, das dieses Gespräch betraf, war das nicht irgendeine Information, sondern da wurde wirklich am Schluss tatsächlich verhandelt, was es bedeuten kann, in Momenten von Theophanien einzutreten. Ja? Wo er meint, wo die ganze Welt um ihn herum plötzlich in den Hintergrund tritt und nur noch dieser Vogel in seiner vollen Pracht da auf Sichtweite irgendwo sein Gesang anstimmt, er da steht und dieses Bild hat. Ja. Und mit welcher Liebe er mir dann diese Fotos gezeigt hat von diesem Vogel und noch weiteren Vögeln, die dann natürlich alle sofort wie aus der Hüfte geschossen mit Namen, auch den schönsten Namen, was für poetische Namen Vögel haben können, präsentiert hat. Da hast du richtig gemerkt, was der da eigentlich macht, ist denken als danken. Ja, der ist dann wirklich da. Und das war nicht so, und dann mache ich meinen Kopf ganz frei. Die meisten Leute, die meinen das ja auch in dem Sinne nicht so ernst, wenn sie sagen, mach meinen Kopf ganz frei. Die machen ihn frei von irgendwelchen Fixierungen, sondern sie lassen ihn sozusagen wirklich schweifen und sich auf diese Situation einschwingen. Ja? Und das war bei dem, der war vollkommen klar in dem Moment, sonst hätte er nicht darüber sprechen können, so wie er darüber gesprochen hat. Und was es für ihn bedeutet und wie sehr das quasi auch in sein Leben hineinspielt. Ja? Pragmatisch, was heißt das zu der Beziehung, die er führt, ja? Aber auch direkt mit Blick auf sein Seelenheil, könnte man jetzt so ganz emphatisch sagen, ja.
Ja, aber wollte ich gerade sagen, die Art des Gesprächs ist ja eine, die man kennen kann, aber ist eine sehr spezifische, weil das ist kein therapeutisches Gespräch, es ist kein soziales Gespräch in dem Sinne, dass es nur darum geht, irgendwie eine Verbindung aufzubauen über irgendwas. Auch wenn diese Verbindung sehr stark und sehr schnell entsteht, gerade über sowas, aber sozusagen, das ist nicht die Hauptfunktion. Es ist auch kein professionelles Gespräch. Es ist kein, also es ist eine sehr, sehr merkwürdige Art des Sprechens, wenn man seine Faszination teilt oder sozusagen als Respondent, der so nachgeht und sich auch anstecken lässt. Es hat keinen unmittelbaren Nutzen. Es geht nicht darum, irgendwie was zu klären. Es geht nicht darum, eine These zu verteidigen. Das ist auch kein rhetorisches oder argumentatives Gespräch. Es ist ja auch keine Beichte. Also das heißt, es ist sozusagen kein pastorales Gespräch, sondern es ist eine ganz, ganz eigentümliche Form der, ja, so im Grunde ja der Phänomenologie, dass man in einem sehr wörtlichen Sinne, dass man Phänomene beschreibt und teilt, die einem irgendwie wichtig sind, und man Phänomenen nachgeht und der Beschreibung zuhört, weil es einen irgendwie fasziniert. Also eine Mischung aus sozusagen sachlichem Interesse, sodass dass da jemand irgendwie irgendwas interessant findet, wo man dann auch ein Interesse an der Sache hat, also an diesem Vogel, wie du sagst, dass du so in die Situation reingehst. Du hast aber auch ein Interesse an der Person, was aber in gewissem Sinne ganz, ganz mild ist, weil du sagen nicht an der Person als Person interessiert bist, sondern du bist an der Person interessiert, insofern sie an irgendwas anderem interessiert ist. Also das hat was ganz Sachtes auf eine bestimmte Art und Weise.
Und trotzdem würde ich behaupten, dass diese Viertelstunde des Austauschs, ja, mir diese Person auf eine Weise zu sehen gegeben haben, wie ich ein
Ja.
zweistündiges Gespräch über seinen kompletten Lebenshintergrund nicht hätte dartun können.
Nee, genau.
Ja, sondern du hast wirklich das Gefühl, du schaust der Person irgendwo in die Seele. Ja. Und umgekehrt auch, weil es auch darum gar nicht geht. Es ist kein Taxieren mehr. Ja. Es geht auch nicht darum, jetzt sich ein Bild zu machen, einzusortieren.
Ah, das
Soll
ist
ich
so
jetzt mit dem
einer. So,
connecten? Ja,
ja.
bringt der mir was oder so? Ja, sondern da entspinnt sich einfach ein Gespräch, an dem man selber nur Teilnehmer ist. Und zwar alle quasi nur Teilnehmer sind. Ja, sondern da spricht sich was aus, was auch mit dieser ganzen Situation in eine wunderbare Harmonie und auch in eine verborgene Harmonie getreten ist. Ja, also wie gesagt, ich habe dir die Situation jetzt schon geschildert. Wie das zustande kam, aber auch im Setting dieser Hochzeit, dann aber auch in diesem Spannungsverhältnis irgendwie des, ja, zuerst irgendwie auch zögerlichen, vielleicht leicht beschämten, weil, okay, ich will eigentlich gar kein Ornithologe sein, vielleicht, ich bin aber einer, ja, und das wirkt irgendwie immer komisch, ja, so Leute, die irgendwie früh aufstehen, um irgendwas abzufotografieren, aber eigentlich ist das eine bestimmte Form der Liebe. Und da trifft man sich dann, indem man auf eine andere Art und Weise daran teilhaben kann und die dann auch sein lässt, so wie sie ist, ja, und sich daran erfreuen kann. Das war dann auch für mich selber erstaunlich, wie erheiternd dieses Gespräch war, ne? Also wie sehr das auch Teil war dieser Gesamtsituation. Und das einfach nur dadurch, dass man Fragen stellt.
Ja.
Dass man sozusagen immer mehr und mehr Raum gibt, sozusagen, immer mehr so, ja, wie soll ich sagen, Orte bereitet, in denen diese Worte sich niederlassen könnten. Ja? Und das war sehr schön, weil am Schluss merktest du auch, dass die andere Person so aufgemacht hat, ohne dass es jetzt obszön oder sowas, verstehst du was? Sondern sie hat einfach quasi in voller Zuversicht, dass die Worte sich schon zu verstehen geben werden, gesprochen. Ja? Und die Frage, das verstehe ich den jetzt richtig. Und das war keine hermeneutische Situation. Ja? In diesem Sinne auch nicht so eine meiotische, dass man da jetzt irgendwie was rauszerrt. Denn Geburten können ja auch blutig sein und irgendwie anstrengend. Ja? Habe ich mir sagen lassen. Sondern das ergab sich regelrecht aus dieser Situation, ohne dass ich am Schluss ein Ergebnis benennen könnte dabei.
Also
Ja?
mehr Landschaftsgärtnerei als Hebammenkunst sozusagen, um darauf nochmal zurückzukommen. Erde
Ja.
sozusagen, du baust irgendwie an so einer Offenheit, und die wird dann bestellt, genutzt, bespielt, wie auch immer.
Ja, ich meine, was für eine Zärtlichkeit ist das, wenn man dann tatsächlich wie er Landschaftsarchitekt war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwas mit Architektur, weil ich mein Landschaftsarchitekt, dann wie soll ich sagen, dieses kleine Detail, ja, mit Roland Barthes könnte man jetzt sagen, so dieses Punktum diesem ganzen Studium zu haben, wo du weißt, dass er eigentlich nicht zu einer Landschaft gegenüber treten kann, ohne sie gleichzeitig zu hören. Und und zwar auch je nach Jahreszeit. Und ich hatte mir auch erzählt, nicht? Also die Art und Weise, wie er durch die Welt geht, er sieht natürlich auch einfach viel mehr. Ja?
Genau
Also er
das.
sieht die Vögel, er sieht, was das bedeutet, ja, was sich hier versammelt, was das für sie heißt mit ihren jeweiligen ökologischen Nischen und so weiter. Der liest das, ja, oder beziehungsweise er lässt es sich vorsingen von der Situation. Ja.
Und das ist was mich bei dieser Form von Faszination eben selber immer fasziniert, dass es neue Blicke sind, die man lernen kann. Und das ist eben vielleicht das, was solche Gespräche ausmacht, dass einem eine neue Perspektive auf die Welt angeboten wird. Oder neue Möglichkeiten, auf Sachen zu achten. Also wenn jemand eine Faszination irgendwie für Straßenlaternen hat und mir die mitteilt, dann sehe ich auf einmal anders. So, ich muss das nicht, und das das bringt mir nichts, das macht mein Konto nicht voll und ich werde wahrscheinlich auch keinen Fachaufsatz, du wirst ja wahrscheinlich auch keinen Fachaufsatz in sozusagen in einem guten Journal über Nachtigallen auf Kreta jetzt schreiben. Also sozusagen, es hat keinen direkten Nutzen, aber es hat den Vorteil oder das Ergebnis, dass man irgendwie mehr sieht. Und da ist es ja fast egal, was das ist, also wie Flusser das zum Beispiel auch macht in Dinge und Undinge. So, du kannst ja auch auf Müll achten und anfangen, draus was zu machen. Oder Glasflaschen oder Flaschen im Allgemeinen. Also sagen so, das ist, wenn jemand was findet, worauf man achten kann und das mitteilt, das ist ja erstmal ein Geschenk.
Ja, weil es, wie du sagst, da geht ein Teil der Welt auf, der für einen vorher verborgen war. Und es ist kein Sehen, dass ich jetzt mehr gewappnet weiß, ja,
Nee,
oder
genau.
optimiert in der Situationsanpassung, sondern es ist tatsächlich auch immer von dieser ästhetischen Qualität, die dann ja auch bald Thema war in dieser kurzen Auseinandersetzung, ja, dass man sich irgendwo in der Welt am rechten Platz findet, ja. Also das heißt, für einen kurzen Moment oder auch vielleicht grundsätzlich eine Geborgenheit findet, die auf die immer wieder zurückzukommen ist. Ja? Also der kann überall, wo er entlangläuft, hört der Vögel. Und der spricht mit denen quasi, indem er sie singen hört. Er hört, also, und zwar auch in der örtlich-zeitlichen Form. Ja? Also er kann quasi die Distanz bemessen. Der hört nicht einfach irgendwo eine Vogelstimme, sondern der sieht dann den Baum, in dem sich dieser Vogel bewegt. Plötzlich ist dieser Baum nicht einfach ein Exemplar dieser Spezies, sondern es in seiner Individualität wird er greifbar und sichtbar, weil dieser Vogel ausfindig gemacht wird in diesem Baum. Es ist so, als ob du diesen Baum dann selber erkunden würdest, weil du auf die Suche gehst an diesem Baum und in diesem Baum gewissermaßen nach dieser Stimme. Und du schreibst, du verstehst du, die Singularität dieses Baumes ist plötzlich da. Und das betrifft jetzt nur einen Baum, vielleicht auf dem Parkplatz. Oder es betrifft halt tatsächlich so eine Schlucht, wo ein ganz seltener Vogel, dich auf ganz seltsame Wege schickt, um, seine Ansicht dich zu werden. Ne?
Ich
Das ist Erfahrung. Das ist
ja
Erfahrung im Wortsinne. Ne?
zugleich erinnert mich das, was du da beschreibst, an eine Erfahrung, die ich erst seit kurzem mache. Ich war ja nie in Poesie drin, also weder als Autor noch als Leser viel. Mein Eindruck ist aber, dass bei manchen Form der Dichtung genau das passiert.
Ja, yeah. Welcome to the club, ja.
Ja,
Yeah.
genau. Also, aber ja, so fast irgendwie eidetisch, so dass man, dass ein Eidos, also eine Gestalt, die in gewissem Sinne konkret und abstrakt zugleich ist, zugänglich gemacht wird, auf eine ganz, ganz bestimmte, ja, erotische, ganz klare oder vielleicht auch besonders ambivalente, aber auf jeden Fall besondere Art und Weise. Also sozusagen das Sehen lassen. Das scheint mir so eine Qualität zu sein bei manchen Gedichten, die ich inzwischen zum Glück ausfindig machen kann. Dass man so reingeleitet wird in irgendwas.
Ja, das kann vielleicht die sogenannte Kunst so an sich haben. Ja, durchaus. Also das ist für mich auch einfach die Faszination seit eh und je, dass es diese ganz unscheinbaren Pfade in der Sprache gibt, in Bildern gibt, in Skulpturen, in allen möglichen, auch Performances, in irgendwelchen Mediengebilden etc., die dich irgendwie einladen auf eine tatsächlich singuläre Erkundungstour. Ja. Und das kann man natürlich mit so Museumskinderpädagogik konterkarieren und sagen, ah, wir entdecken die wunderbare Welt der Kunst, ja. Aber das ist meistens auch so Schematismen von, und dann gibt es sowas wie Bilder, ja, oder sowas ausgerichtet. Sondern darum geht es dann ja gar nicht, ja. Sondern es geht tatsächlich um diese seltsame, auch äußerst delikate Erfahrung, die sich dabei einstellt. Und
Kann einstellen kann. Das muss man
ja.
auch sagen, so dass man das man muss dem schon auch Raum geben zu scheitern.
Ja, und man muss da auch selber sich hineinbegeben. Das ist eben der Punkt. Wir wollten ja eigentlich heute über Pluralität reden. Tun wir auch eigentlich nebenbei. Ja, hallo, willkommen an unsere Zuhörer. Und an dieser Stelle dachte ich in der Vorbereitung, wie man das fassen könnte, gerade wenn es um diese singulären Ereignisse geht, wo aber eine andere Person der Grund der Induzierung, das kann jetzt vermittelt sein über irgendwelche Medien, über und Arten und Weisen, Kulturtechniken, die das induzieren. Ja, es kann aber auch im wirklichen Gespräch sich entfalten oder auch über etwas. Ich meine, wir sind ja jetzt irgendwie angetan davon, diese Geschichte nochmal zu evozieren und sie eben verwirken und sich entfalten zu lassen und das wiederum dann nochmal zu streuen, indem wir das quasi an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben. Und an dieser Stelle dachte ich, das Faszinierende an Menschen vielleicht auch in ihrer Individualität und Singularität ist, dass die Verinnerlichung oder wie soll man sagen, die Innigkeit der Pluralität, in der wir leben, ja, und auch tierische Gattungen sind in dem Sinne plural, dass es Exemplare der Gattung gibt und die irgendwie individuell sind, ja. Aber das ist die eigentliche Pluralität, ja, und nicht irgendwie der bloße Plural, ja, dass der durch diese Verinnerlichung erst die Singularität ausmacht. Damit will ich sagen, wir haben eine Innigkeit in dem Mitsein mit unseresgleichen, die erst sozusagen unsere eigene Individualität ermöglicht. Und nicht das Gegenteil davon ist. Verstehst du? Es ist nicht so, dass wir Individuen sind und dann müssen wir irgendwie uns miteinander verständigen und kommunizieren, sondern weil wir so innig kommunizieren, ist jeder gewissermaßen quasi überlaufend von diesen Ansichten und Weltaspekten, die, mit denen wir uns wechselseitig beschenken. Und das macht sozusagen die Singularität aus. Und das macht auch sozusagen die Schönheit aus, wie dieser Mensch in seinem wirklich individuellen Zugang zu diesem ornithologischen Hobby, ja, da sehr viel mit hineinträgt, was jetzt etwa auch Fußballspieler als Ornithologe noch mal ganz anders gewertet hätte. Weißt du, was ich meine? Und irgendwie ist er ein Ornithologe, darunter kann man subsumieren und den Fußballspieler und den Fußballspieler, okay, aber es ist sozusagen diese singuläre Erfahrung, die er auf seine individuelle Art und Weise mitteilt, die für mich wiederum als einem, der damit eigentlich gar nichts am Hut hat, plötzlich zu einem Bestandteil einer Erfahrung wird, die sich seiner eigenen Identität irgendwie, ja, eingräbt, sodass ich dir dann witzigerweise danach aus dem Nichts davon erzähle. Und das ist dieses Wechsel. Es gibt quasi keine Singularität, also der Grad der Singularisierung der menschlichen Spezies im Unterschied zu allen anderen hängt mit dem gesteigerten Grad der Pluralisierung seiner Weltsichten zusammen. Das wäre eben die These. Es
Also
schließt
sozusagen
nicht
je
aus
mehr.
Singularität und Pluralisierung, sondern es ist sozusagen eine Wechselwirkung oder Wechselbedingung mit
Also
Sichte oder sowas. Ja.
je mehr Perspektiven, desto singulärer oder desto individueller in gewissem Sinne.
Ja, desto inniger würde ich sagen. Das ist eigentlich ein schönes Wort. Ja? Desto dichter wird es, desto, ja, desto mehr, wie soll ich sagen, gewinnt es an, wird die Kornigkeit sozusagen. Ja.
Ja, wobei Perspektive dann eben nicht nur einfach Weltanschauung heißen kann, ne, sondern es muss dann sowas heißen, wirklich wie ein Durchschauen auf die Welt aus einer ganz bestimmten Motivation, mit bestimmten Erlebnissen, eben wie wir auch schon gesagt haben, mit einer bestimmten Erotik. Also Perspektive heißt dann nicht, ich habe mir ganz viele oder sozusagen Vielfalt von Perspektiven, wenn man sie vor dieser Innigkeit denkt, kann dann nicht heißen, ich kenne ganz viele Weltanschauungen. Also sagen, es geht nicht
Ja.
darum, dass ich eine Vielfalt von abstrakten Weltanschauungen habe und das individualisiert mich, sondern sozusagen es ist die Innigkeit der unterschiedlichen Perspektiven, die mir begegnen, die immer mehr beiträgt zu der Singularisierung oder Individualisierung.
Das ist meine Innigkeit. Das ist quasi der Facettenreichtum meines inneren Blicks. Ja, es ist so wie, als ob wir plötzlich in so Momenten ein Insektenauge hätten, ja, das in vielfachen Brechungen uns dasselbe sehen lässt,
Es
mit
gibt,
minimal verzogenen Sichtwinkeln. Ja.
also das erinnert natürlich an Leibniz, Monadenuniversum, an dem, glaube ich, doch auch einiges dran ist.
Ja, finde ich auch.
Es gibt bei Cusanus auch das schöne Bild vom Geist als Diamanten, in dem sich alles spiegelt. Und Cusanus ist ja ganz wichtig, dass wir nicht absolut gleich sind, weil absolute Gleichheit Gott vorbehalten ist. Das heißt, keiner dieser Diamanten ist je ganz gleich. Alle diese Diamanten spiegeln aber alles andere. Und wir sind aber Diamanten, die sozusagen in sich selbst reingucken können und dann sehen, dass sie die ganze Welt spiegeln.
Ja.
Und Wenn man dann sozusagen das hat, was du beschreibst, das sind dann sozusagen Diamanten, die sich gegenseitig sehen oder spiegeln.
Ja, so könnte man es beschreiben. Oder eben das Licht, das sich in diesem Diamanten selber ansichtig wird, in seinen brillanten Brechungen, in allen erdenklichen Farben. Und es sind diese Brechungen, die uns eigentlich quasi als plurale Wesen ausmachen. Ohne diese Brechungen würde das Licht sich selber gar nicht sehen. Ja, um einfach nur in diesem Bild zu bleiben. Ich meine, das sind jetzt ganz alte mystische Figuren, das Licht der Wahrheit. Und aber ich meine, darin ist zumindest so viel gesehen, dass naja, dass man ab diesem Moment wirklich genötigt ist, sich zu sagen, es gibt nicht einfach eine Perspektive, von der aus wir jetzt gucken und die kann man jetzt anreichern, sondern die Perspektive, die ich habe, ist immer eine, die sich aus diesen ja, Brechungen der Situation, der Erinnerung, des Gegenübers ergibt. Und von denen komme ich auf mich selber zurück. Ja, es gibt, also ich schaue, also könnte man auch kantisch so wenden, das eigene Ich, sofern es dieser Akt ist, ja, der quasi meine Reflexion begleitet, ja, ist nicht die Substanz, von der etwa diese Reflexion ausgeht, ja. So überhaupt die Fraglichkeit der Substanz und so weiter. Es ist auch nicht das Gegenüber, sondern wir liegen immer in der Mitte. Und wir sind uns ja selber nur Erscheinung, wie Kant das ja auch so schön sagt. Und das sind die beiden Richtungen, in die wir in die Welt gucken können. Entweder in uns hinein oder quasi auf die Welt drauf. Und wir sind genau diese Membran. Ja, wir sind einfach diese Membran. Und wir haben zu uns selber genauso ein distanziertes Verhältnis könnte man einerseits sagen, wie zur Welt. Man kann aber auch umgekehrt sagen, wir haben zur Welt genauso ein inniges Verhältnis wie zu uns selbst, wenn wir in diesen Momenten uns einfach nur auf die Grenze stellen.
Vielleicht kann man sogar noch weitergehen,
Und das heißt eine Frage stellen, sich auf die Grenze, eine Unterscheidung stellen.
Insofern diese Unterscheidung gar nicht so, eventuell gar nicht so aufrechtzuerhalten ist, denn wenn ich sozusagen in mich reingucke, und mir wissen will, sozusagen, was ist der Inhalt meines Gedankens, dann ist es ja doch wieder nur die Welt. Also, ne, wenn ich, ja, genau, also wenn ich überlege, also reflektiere, was habe ich denn jetzt im Kopf? Naja, dann habe ich mich irgendwie im Kopf, der halt hier sitzt und spricht zum Beispiel. Aber dann ist sozusagen, ich werde immer wieder rausgeschleudert in die Welt. Und natürlich muss ich mir immer klar machen, dass es meine Perspektive ist und die Welt mir perspektivisch erscheint und anderen auch perspektivisch erscheint und so weiter und so weiter. Aber es gibt eben gar kein Innen, was nicht irgendwie aufs Außen gerichtet wäre. Oder was nicht
Ja.
gerichtet wäre, also sozusagen, Gedanken sind ja immer irgendwie intentional und haben immer eine Richtung, so dass man immer wieder rausgeschossen wird, auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann ist es eher eine Frage der Hinsichten. Also worauf will ich gucken? Will ich auf die Gerichtetheit gucken oder auf die Inhalte oder so? Aber eben, wenn ich über die Inhalte meiner Gedanken und Gefühle nachdenke oder was auch immer sonst noch in so einem Bewusstsein habe, wird immer Weltbezug drin sein.
Ja. Nee, das ist auch so schön, würde ich auch sofort unterschreiben, nicht? Dass wenn du in dich hineinguckst, quasi gleichzeitig in die Welt hinausschaust. Ja, und genauso, aber diese Situation, das ist jetzt, das klingt halt wie so ein erbauliches Sprüchlein, ja? Und in den meisten Fällen stimmt das auch nicht, weil wir gar nicht auf die Welt hinausschauen oder in uns hineinschauen, sondern eigentlich bestimmte Absichten hegen mit uns selbst oder mit den Dingen, die uns umgeben, ja? Das heißt, wir sind gar nicht bei den Sachen oder bei uns selbst, ja? Sondern dieses Beistehen bedeutet gewissermaßen sich auf den blinden Fleck selber setzen, der man ist. Nicht nur einen blinden Fleck haben. Wir haben immer blinde Flecken, wenn wir irgendwelche Dinge tun. Ja, der blinde Fleck sind wir selbst. Ja, aber das sind wir wirklich selbst. Ja? Also das ist nicht nur eine schöne Metapher, sondern wir gucken quasi aus dem blinden Fleck hinaus in die Welt. Ja? Und
Und es scheint mir so zu sein, dass ein bisschen der Witz von Hannah Arendts Apologie der Pluralität beim Sokrates ist ja, mit sich alleine zu sein bedeutet, die Pluralität, von der sie da spricht, auszuleben. Also gerade bei sich zu sein oder bei der Welt zu sein, ist eigentlich egal. Aber dieses Beisein ist das, was Pluralität sozusagen bedeutet. Nicht bei sich zu sein und sozusagen nicht auch bei dem blinden Fleck zu verweilen, ist ein Aufgeben von Pluralität. Das ist ja das, was sie beschreibt als das, was die sagen, was die Tyrannen immer machen, dass sie das Alleinsein verhindern und das Nachdenken und das Reflektieren, weil das alles Formen von bei sich sein sind. Selbst wenn man wieder in die Welt rausgeschossen wird und nachdenken oder zurückkommt, dass man in die Welt guckt und feststellt, ah, das ist ja nur die Welt, wie sie sich mir zeigt, so dass ich auch von der Welt auf mich zurückkomme, ist es eben doch eine Form von, ja, dass man feststellt, okay, es ist nicht so einfach, sondern es gibt Richtungen, es gibt ein Hin und Her, es gibt einen Pol, es gibt Pole da draußen und da drinnen und so weiter. Und dann diese Form von irreduzibler Pluralität irgendwie wahrzunehmen, erfordert eben, dass man das auch machen kann, dass einem die Zeit gelassen wird, dass man sozusagen nicht, wie soll man sagen, nochmal mit Patočka, also dass man nicht verfallen ist, dass man nicht zum Beispiel schwankt immer zwischen Projekten und Feiern, ne? Also das, zwischen Arbeit und Freizeit die ganze Zeit hin und her kippt, weil das eben auch bedeutet, dass man sich von sich und der Welt irgendwie entfernt und irgendwie so da, ja, wie soll man sagen, flieht diesen Verhältnissen.
Und wie ist aber dieses Fliehen jetzt verfasst? Diese ganze Verfallenheitsüberlegung, die ja auch bei Hannah Arendt dahingehend Thema wird, dass sie sagt, das ist eigentlich der Moment, wo Heidegger sich verliert. Ja? Weil das ist, aber das sagt ja Heidegger auch schon, das ist eigentlich der Normalmodus, ja? Das ist der Modus der Alltäglichkeit. Nur, dass Hannah Arendt ihn dadurch aufwertet, dass sie bemerkt, dass das der eigentlich, könnte man sagen, aufrichtigere Umgang mit sich selbst in der Welt ist, als die fortwährende Flucht zu sich selbst, wie man jetzt umgekehrt auch die Eigentlichkeit charakterisieren könnte vor diesem Hintergrund. Das ist der Vorwurf. Eigentlich verschanzt sich Heidegger wie ein Fuchs in seinem Fuchsbau, in seinem Denken. Er meint sich sozusagen dem Sein auszusetzen, aber eigentlich wirft er sich in seine eigene Einsamkeit zurück und blendet alles aus, bis auf den großen anderen. Aber mit dem ist er im fortwährenden Austausch. Ja, das ist sozusagen das ist auch die innere Abschottung, die Abgeschiedenheit, ja, oder die Gelassenheit. Also all diese, das ist eine mystische Figur und das hat auch seine Berechtigung, hat man ja auch schon öfter drüber gesprochen. Ne? Aber es ist natürlich gerade auch für die Mystik ein Durchgangsstadium. Weil das der Moment auch gleichzeitig des größten Hochmuts ist. Weil es sozusagen wie nennt man das denn, die Verstocktheit auch gleichzeitig zum Ausdruck bringt. Und das Insistieren, ja, und Heidegger und seine Insistenz, das ist übrigens auch ein Terminus, der dann an anderen Stellen auf eine interessante Art und Weise immer wieder auftaucht und die er dann allzu schnell in meinen Augen mit einer Inständigkeit oder Innigkeit verwechselt oder so, ja. Wobei auch der späte Heidegger jetzt nochmal anders wäre mit der Gelassenheit, aber worum es mir dabei geht, ist, dass diese Pluralität da nicht radikal genug gedacht wird. Ja? Dieses Mitsein, dieses wechselseitig exponiert sein, wie das dann auf eine schöne Art und Weise wiederum Jean-Luc Nancy ausbuchstabiert, ja? Dass das Dasein exponiert sein heißt, sich selbst und anderen exponiert sein, dass alles sozusagen ein Erscheinungsraum ist, wo wir uns im anderen als uns selbst erst begegnen können. Und dieses Selbst im Singulär Plural sein gar nicht anders kann, ja, als sich dadurch erst retrospektiv quasi in dem Versuch einer Selbsterinnerung zu identifizieren. Ja. Dass das sozusagen auf eine sehr schöne Art und Weise Fundamentalphänomenologie, müsste man eigentlich sagen, von Heideggers Begriff des Verborgenen, des Entborgenen einfängt. Ja. Und Hannah Arendt wendet das halt auf eine sehr schöne Art und Weise politisch, indem sie sagt, ja, genau das bedeutet sich in einen anderen hineinversetzen, wobei es da eigentlich weder um ein Setzen geht, ja, noch in ein bloßes Hinein im Sinne einer Empathie oder einer Einfühlung, sondern das ist eigentlich die grundsätzliche Auseinandersetzung im Sinne des Polemos und des Pol, der Polis und all dem, was uns über, oder auch des herakliteischen Polemos, ja, was uns erst in das Bild, oder ist nicht mal ein Bild, nicht? Also, das uns sozusagen in die Welt entlässt oder uns zur Welt bringt.
Ja, deshalb macht es ja dieses Alleinsein als Form der Pluralität so stark in diesem Aufsatz. Das ist ja genau der Witz, dass man sich rausnimmt und sich halt immer selbst begegnet. Aber diese Selbstbegegnung, die, also anders ausgedrückt, man nimmt die Pluralität immer mit, man entkommt ihr nicht. Ich glaube, das ist ihre Pointe. Man entkommt der Pluralität auch gerade im Nachdenken nicht. Und Mystik ist schon auch immer der Versuch, ja, auch dem Denken zu entkommen auf eine bestimmte Art und Weise. Also Mystik bedeutet ja, ich gehe über das Denken hinaus. Na, angefangen bei Plotin, dass man irgendwie den Nous Eroon hat, den lebenden Geist, der schon quasi kein Objekt mehr hat, der schon quasi kein Denken mehr ist, der schon fast auf dem Weg zur Ekstasis ist, und so, dass das Denken völlig aufhört, dass jede Pluralität zu Ende ist und so. Also deshalb hat Mystik, also wie du sagst, Verstocktheit oder eben doch auch ein Fluchtmoment. Also sozusagen die Flucht zum einen ist natürlich auch der Versuch, und das finde ich philosophiehistorisch sehr interessant, Einheit nicht mehr als Selbstübereinstimmung zu denken. Das ist ja, was Hannah Arendt so stark macht mit Sokrates und Aristoteles, wo sie sagt, Logik und Ethik haben dieselbe Wurzel, nämlich der Versuch, mit sich selbst übereinzustimmen. Das ist aber nur ein sinnvolles Ziel, wenn wir immer schon plural verfasst sind. Wenn wir absolut einheitlich sind, ist Selbstübereinstimmung gar kein Problem, weil es gar nichts gibt, was widersprechen könnte. Und im Verlauf der Philosophiegeschichte gibt es eben immer wieder den Versuch, dahin zu kommen. Dann geht es nicht mehr um Widerspruchsfreiheit oder Übereinstimmung mit sich selbst oder Auseinandersetzung mit sich selbst, sondern Überwindung dieser pluralen Verhältnisse. Dann ist Einheit nicht mehr, ja, ich bin irgendwie Einheit, ich bin irgendwie gut mit mir. Meine vielen inneren Stimmen und meine vielen Perspektiven, denen ich begegnet bin, oder meine verschiedenen vielleicht auch Antrieb und Motive, sind irgendwie mehr oder weniger in Übereinstimmung oder zumindest nicht in Widerspruch. Ich habe mich sozusagen mit mir selber arrangiert. Das ist so das, was sie sokratisch, was sie aber auch platonisch nennen würde, was auch bei Aristoteles eine Rolle spielt, sondern ich habe das alles überwunden hin auf so eine mystische Einheit, wo das gar kein Problem mehr ist. Und ich glaube, das leugnet sie relativ radikal, dass das geht. Aber das ist natürlich eine Verführung in der Philosophiegeschichte. Auch immer wieder zu sagen, so auf ontologischer Ebene, nein, es gibt nur ein Prinzip, es gibt nur einen Gott, es gibt nur eins, es gibt nur eins, es gibt nur eins, weil dann muss man sich mit Pluralität nicht auseinandersetzen, insofern man sagen kann, naja, das kommt dann irgendwie danach oder das ist ein Effekt von Schöpfung und so weiter und so weiter. Und mein Eindruck ist aber, dass sie das so stark macht, damit wir dem nicht entkommen können. Vielleicht auch als Reaktion auf Heideggers Eigentlichkeit und was dann später auch kommt, dass es dann sozusagen nicht mehr um die Auseinandersetzung geht.
Ja.
Aber es ist eine Tendenz, die in der Philosophiegeschichte eben bis in die Metaphysik und die Ontologie und die philosophische Theologie rein einfach da ist, so Überwindung der Pluralität.
Und dann, wie sie ja auch dann schön sagt und wie man allgemein ja auch beobachten kann, einfach nur das Gespräch mit den höheren Gewalten sucht, ja. Und also das heißt eben, was ist dann die Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner sind dann halt gewechselt, ja? Und am Schluss führe ich quasi, naja, nicht mal mehr ein Selbstgespräch, wenn man das ernst nimmt, ne? Es ist ja nicht so, dass ich mich dann selber über Dinge belehre, von denen ich schon wüsste, sondern es sind schon auch Grenzphänomene der Auseinandersetzung. Man geht quasi an die äußerste Grenze der inneren Zerspaltenheit. Und zwar in der Perspektivik, auf die auch, glaube ich, uns einfach mitgegeben ist. Und zwar nicht additiv, sondern konstitutiv in der Welt stehen. Wir können gar nicht in der Welt stehen oder wir würden nicht in der Welt stehen als jemand, der oder die Welt haben, ohne dass wir so gespalten wären. Ich meine, das ist, glaube ich, auch, wenn man jetzt alles durcheinander werfen, das ist auch letztlich die Konstitutionsformel irgendwie des Subjektobjekts, also überhaupt von Subjektivität, dass es sich zugleich als Objekt konstituiert. Also es muss sich verdinglichen, um sich im selben Moment als das sich Verdinglichende schon erkannt zu haben. Ob das jetzt unhintergehbar ist, ist eine andere Frage, will ich auch jetzt überhaupt nicht mit dir diskutieren drüber. Wichtig ist, dass es diese Gespaltenheit gibt, sonst gäbe es die Welt gar nicht. Ja, und wir gar nicht. Was aber immer heißt, dass wir ab diesem Moment in der Pluralität und seien es nur von Zweien stehen, die in einem ja, Dialegistei irgendwie klarkommen wollen mit sich selber. Ja, eine Auseinandersetzung. Und die ganze Kunst, wie sie auch dann so schön sagt, darin besteht, sich mit sich selber zu befreunden. Und man kann sich aber nicht einfach so mit sich selber befreunden. Ja. Also in dem Sinne, dass man ja gar nicht mal weiß, wenn man ehrlich ist, wie man war, ist, sein wird, ohne dass man es in den anderen gespiegelt fände. Ja, ich habe eine vage Vorstellung davon, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe, was mir irgendwie gefällt, was meine Hobbys sind, worüber ich mir gerne Gedanken mache oder so. Aber all das kriegt ja sozusagen erst die Dichte, und eine Greifbarkeit, die auch für mich in meinem Handeln auch relevant wird, ja, und meinem Handeln eben auch als ein Selbstläuterungs-Erläuterungsprozess, wo ich mit anderen handle, notgedrungen.
Und es scheint mir, dass wir da wieder am Anfang angekommen sind. Denn solches Dialekt ist halt nicht im Sinne des Argumentierens, sondern des Durchsprechens und vielleicht auch Eröffnens. Kann ja zum Beispiel auch bei einer Hochzeit passieren. Also genau sowas ist ja so eine Form der Offenbarung, dass man irgendwie mal ausspricht, was einen fasziniert und mal ausspricht, damit auch, wer man eigentlich ist und diese Perspektive sozusagen offenlegt. Und indem du diese Perspektive kriegst, schreibt der andere sie ja auch erstmal hin und fest. Also in dem Augenblick, in dem ich sowas ausspreche und mir dadurch selber auch klar mache, wer ich eigentlich bin und welche Erlebnisse ich habe und welche Erlebnisse ich eigentlich suche, ist das ja immer auch Selbstgespräch. Eben weil es gerade kein professionelles Gespräch, kein instrumentelles Gespräch, ist kein eben therapeutisches, kein theologisches, kein sondern eine seltsame Form der bloßen Offenheit. Und das ist ein Selbstgespräch, insofern man sich ja auch selber sprechen hört und dann merkt, oh, das ist nicht langweilig, was ich mache, oder vielleicht auch merkt, das ist langweilig, was ich mache. Aber sozusagen man wird sich selbst in solchen Gesprächen, glaube ich, auch sichtbar, vielleicht nicht durchsichtig, das wäre zu viel verlangt, aber sichtbar.
Und vielleicht ist die Sachlichkeit, also die vermeintliche Sachlichkeit, die man jetzt etwa dem wissenschaftlichen Diskurs oder insbesondere vielleicht dem philosophischen Diskurs zubilligen würde, ja, vielleicht ist diese Sachlichkeit im Kern eigentlich eine gesteigerte Persönlichkeit der Thematik, indem man da, wo man sich um Sachlichkeit bemüht, sich eigentlich darum bemüht, sich in ein Ohr zu verwandeln.
Ja, das
Ja.
wirklich.
Und das sich quasi auf dem eigenen Seelengrund niederlässt, um zu lauschen, welche Bewegungen um uns herum passieren. Ja. So, das ist wie so ein Ablauschen, Abhorschen dessen, was der Fall ist. Ja.
Ja.
Und ich glaube, es geht dabei wirklich nicht dann um diese Dinge als irgendwelche ausgedehnten Entitäten in wie auch immer bestimmten Räumen, sondern tatsächlich in diesem Moment als Resonanzkörper. Ja. Resonanzkörper, die jetzt nicht einfach unsere Schwingungen austragen, ja,
Ja.
sondern, ja, du willst sagen.
Das ist eine Beschreibung, die, glaube ich, angefangen oder vielleicht nicht angefangen nur, sondern auch zum Höhepunkt kommt, schon in den platonischen Dialogen so deutlich wird als ein ganz bestimmtes Merkmal von Philosophie. Nämlich indem eben Sokrates oder die anderen Gesprächspartner sich so auf die Sache konzentrieren, ne? Also Pragma Otto, also die Sache selbst muss irgendwie im Mittelpunkt stehen. Dass er sagt so, ich brauche auch keine anderen Stimmen. Sagen, wir brauchen kein Publikum oder so. Dass es eine komische, intime Unpersönlichkeit gibt. Oder einerseits eine sehr persönliche Angelegenheit, weil es ja um die eigenen, ja, Meinungen und das ist ja bei Hannah Arendt auch Thema, es geht irgendwie um die eigene Positionierung und zugleich sieht man aber von der Person ab, weil es eben um die Positionierung geht. Und es geht irgendwie um die gemeinsame, das heißt in dem Sinne nicht individuelle, sondern gemeinsame Suche nach einer Verständigung erstmal. Und zugleich sind es sehr persönliche Themen. Es geht irgendwie um Kindererziehung, um wie verhalte ich mich richtig, was soll ich eigentlich glauben und so weiter. Also sehr, sehr persönliche Themen, aber es sind eben Themen. Also nicht ich, es geht mir, also Sokrates sagt nicht, du bist hässlich oder du bist schön, sondern was glauben wir denn, was Schönheit ist? Und diese seltsame Mischung aus persönlich und unpersönlich oder wie soll man sagen, objektiv und zutiefst subjektiv, ist was, oder zutiefst persönlich, ist was, was die Philosophie sehr auszeichnet, glaube ich.
Ja, und da könnte man vielleicht diesen Schritt noch machen. Da, wo das Gespräch nicht primär der Verständigung dient, und der Verständigung geht es ja auch immer um die Klärung von Standpunkten, quasi die Erörterung, wer steht wo, wozu, wofür, wogegen und so weiter. Wo das Gespräch nicht auch dieses Abtasten, Taxieren, das Networking ist, ja? Wo sozusagen in diesem Sinne ein Gespräch sich nicht verständigen mehr muss, sondern zur Sache spricht. Da ist die Sache, glaube ich, und das ist natürlich jetzt ein gravierender Satz, da ist die Sache einfach schlichtweg die Vernunft. In dem Sinne des Vernehmens, aber auch eben als dieser Punkt, wo am Schluss einfach dieses reine Vernehmen dessen, wie es sich spricht, und das Hören darauf und gleichzeitig das dem Folgen, dem, ja, dem vielleicht auch in manchen Stellen gehorchen, wenn wir vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments und so weiter reden wollen, ja, was schon eine Verargumentierung wäre dieser Dimension der Sache, mit Blick wiederum auf eine Verständigung. Ja. Wenn das aber alles abfällt davon, ja, dann ist das dieser seltsame Kern. Und ich glaube, dieser Bereich, und dieser Bereich der Vernunft, also die, das ist die Sache, also die Sache der Vernunft, ja, das ist vielleicht das, was am Anfang mit diesem Begriff der seltsamen Innigkeit, die in diesem Gespräch obwaltet hat. Und sei es auch über Ornithologen und besondere Vögel, den eigentlichen Raum ausmacht, wo allein wir zu Hause sind, wo wir alleine überhaupt Geborgenheit haben können, wenn Geborgenheit der Kern ist in dem Wechselspiel von Verbergen und Entbergen. Letztlich eben das, aus dem heraus wir sprechen und das hinein wir dann letztlich auch sprechen müssen, wenn wir zu dem vorstoßen wollen, was uns irgendwie in dieser Welt hält, auch wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben, dass wir uns selber nicht mal greifen können.
Arnold and Arnold.